Also das ist jetzt, ich würde mal sagen, bestimmt schon 25 Jahre her. Da habe ich mal von Oskar Maria Graf Wir sind Gefangene gelesen. Das ist eine Autobiografie, so ziemlich atemlos geschrieben, wo praktisch nur eine Person vorkommt. Das ist Oskar Maria Graf selber. Alle anderen Handelnden sind eigentlich Nebenfiguren. Und er hat selber mal gesagt, dass er irgendwie durch die Revolution gestolpert sei, recht kopflos. Und das hat mich doch fasziniert. Also der war ja nicht dumm, der Oskar Maria Graf, er war auch politisch vorgebildet, aber er hat nicht alles verstanden, was da vor sich ging, hat sich aber immer engagiert, war immer mitten im Getümmel drin. Manchmal wollte er das, manchmal auch nicht. Und da hatte ich mir mal gedacht, dass es eine gute Idee ist, anhand dieser Person, und nachher habe ich auch noch weitere Personen gefunden, diese Entwicklung nachzuvollziehen. Das waren ja insgesamt waren es 175 Tage mit allen möglichen Wendungen und sehr komplexe Vorgänge. Und ich dachte mir, wenn ich das mal durch die Brille der Schriftsteller, die alle irgendwelche Zeugnisse hatten, sei es jetzt ein Tagebuch gewesen oder sie haben es versucht, einen Roman zu verarbeiten, es gab da ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, dass der Leser meines Buches, das, wie du eben gesagt hast, so collagenartig ist, dann auch relativ einfach in diese doch komplexe Materie reinfindet.
Jetzt hast du es auch schon gesagt, es ist eine Collage. Das wäre auch noch mal interessant, wie du beim Schreiben vorgegangen bist und was für eine Form hat dieses Buch.
Zuerst, das wäre jetzt der Königsweg gewesen, habe ich gedacht, dass ich ohne Kommentar auskäme. Das hat schon mal aber jemand versucht, hat dabei aber nur die Zeit der Räterepublik genommen. Das war ein Herr Kapfer, glaube ich, genau. Und dazu wäre die Geschichte zu kompliziert gewesen. Also man hätte irgendwann doch den Faden verloren und deswegen musste ich schon selber als Erzähler da in Erscheinung treten. Dann habe ich versucht, immer möglichst oft die Standorte zu wechseln, die Position zu wechseln. Also nicht alle Schriftsteller waren jetzt für die Räterepublik. Der Thomas Mann zum Beispiel war am Anfang sehr stark dagegen. Ich habe einen bayerischen Schriftsteller, Josef Hofmiller, der gehörte zu den Gegnern. Und das stelle ich dann auch immer gegeneinander, mal die verschiedenen Perspektiven darzustellen. Und so versuche ich dann, ich denke auch, dass das habe ich geschafft, dadurch so ein Spannungselement da reinzubringen.
Und auch der Titel ist interessant. Das Wintermärchen ist ja vielleicht eine Anspielung auf das, was Heine mal geschrieben hat als Deutschland ein Wintermärchen. Warum dieser Titel?
Ja, daran hatte ich auch mal gedacht. Und andererseits wollte ich halt einfach nur einen Titel haben, der griffig war, mit dem man was anfangen konnte. Und es ist tatsächlich, es war ein langer Winter in München. Also Ostern hat in München noch Ostern 1919 hat in München noch Schnee gelegen, obwohl es ein sehr spätes Ostern war, ähnlich wie dieses Jahr. Und der Kurt Eisner, also der erste demokratische Ministerpräsident Bayerns, der hatte bei der Revolutionsfeier, also eine Woche nachdem die Revolution erfolgreich verlaufen war, auch davon gesprochen, dass es ein Märchen ist, das wahr geworden wäre. Er hätte jetzt noch einen Satz hinzufügen können, aber das wusste er damals noch nicht. Nicht jedes Märchen geht gut aus.
Dass jetzt in deinem Buch Schriftsteller die bayerische Revolution erzählen, das weist ja schon darauf hin, dass an der bayerischen Räterepublik ausgesprochen viele Literaten beteiligt gewesen sind oder aber dass Literaten vor Ort waren und sehr nah an diesem Geschehen dran gewesen sind und das eben in Texten und Kommentaren verarbeitet haben. Man kann jetzt aufzählen: Erich Mühsam, Ernst Toller, Rainer Maria Rilke. Das sind nur so ein paar Namen von Schriftstellern, die auch der Räterepublik jetzt eher nah waren. Was kann man denn allgemein sagen zur Rolle der Literaten in dieser Revolution? Kann man vielleicht sogar sagen, es war eine Revolution der Literaten?
Nee, das kann man nicht sagen, finde ich. Damit würde man einerseits den anderen, die dort beteiligt waren, nicht gerecht werden und auch den Literaten selber. Also jetzt die Rolle der Schriftsteller, die da als Zeugen gedient haben, die war schon mal sehr unterschiedlich. Zum Beispiel Erich Mühsam hatte schon Jahre vorher das Münchner Lumpenproletariat, also das heute würde man sagen, das Prekariat, um sich herum gesammelt und versucht, denen ein politisches Bewusstsein zu vermitteln und das auch in politische Aktionen einfließen zu lassen. Gustav Landauer zum Beispiel ist extra nach München gekommen, weil er auch von Eisner eingeladen worden ist. Und er hatte einige Jahre zuvor den Aufruf zum Sozialismus geschrieben. Und da hat er die Möglichkeit gesehen, seine Ideen zu verwirklichen. Der Ernst Toller, der war nachher, als die Räterepublik schon in Kraft war, hatte er die Rolle des Vorsitzenden des Revolutionären Arbeiterrates, weil das Parlament damals ja geflohen war. Nach Bamberg war es das praktisch das höchste Regierungsorgan in München und in Südbayern. Also der Ernst Toller hatte bis dahin kaum schon eine Zeile geschrieben. Also eigentlich war er eher Politiker zu dieser Zeit und ist erst dann später, aber kurz danach schon Schriftsteller geworden. Zumindest hatte er einige Sachen schon geschrieben, aber noch nichts groß veröffentlicht. Und wiederum andere Schriftsteller waren halt nur in der Rolle des Beobachters. Leon Feuchtwanger zum Beispiel, der hat aus der Revolution direkt ein Drama gemacht, Thomas Wendt, und hat aber nur die ersten Monate darin einfließen lassen. Dann hat er es aufgehört, also er wollte nicht mehr die Räterepubliken damit reinzunehmen, das war ihm wahrscheinlich zu viel. Und wiederum andere Schriftsteller, Thomas Mann zum Beispiel, muss man sagen, der hat ein Tagebuch geschrieben. Der hat seine Einträge sind eigentlich sehr authentisch, weil die aus unmittelbarer Nähe geschehen sind. Und da kann man zum Beispiel sehen, was der für eine Entwicklung genommen hat. Der war also bei Kriegsende, war ja stramm konservativ, reaktionär sogar. Und der hat ein unmögliches Buch geschrieben, die Betrachtung eines Unpolitischen. Und schon zur Zeit der Räterepublik war er doch schon recht liberal. Und der hat sich auch für Ernst Toller zum Beispiel eingesetzt, dass der keine allzu schwere Haftstrafe aufgebrummt bekommt und sich dann natürlich auch immer weiter eigentlich Richtung Mitte, sogar nach links entwickelt. Und am Ende der 20er hat er mal gesagt, der Antikommunismus ist die größte Torheit unseres Jahrhunderts. Ne?
Kann man bei so jemandem wie Thomas Mann sagen, dass da die Revolution vielleicht sogar ein Schlüsselereignis gewesen ist, was zu seiner Entwicklung beigetragen hat, als auch der Intellektuelle und Literat der Weimarer Republik, der ja dann letztlich geworden ist?
Ja, das war indirekt. Also die Revolution hat ihm manche Impulse gegeben. Zum Beispiel hat er dann gelesen, dass der Landauer da in führender Position beteiligt war. Und dann hat er was von Landauer gelesen, irgendeinen Aufruf, und hat er gedacht, oh, das ist gar nicht schlecht. Dann hat er sich den Aufruf zum Sozialismus, also das war 1912 publiziert worden, nochmal vorgenommen. Und das fand er hervorragend. Das hat ihm sehr gut gefallen. Und so hat er also täglich eigentlich seine Inspirationen bekommen und hat auch was draus gemacht.
Ich würde vielleicht noch gerne eine weitere Figur herausgreifen. Ich fände es interessant zu schauen, was Rainer Maria Rilke da für eine Rolle gespielt hat, weil er ist ja sehr bekannt geworden als ein Vertreter der literarischen Moderne mit einer starken Fokussierung auf Subjektivität und Innerlichkeit. Ich finde, dass er an der Bayerischen Revolution und an der Räterepublik beteiligt gewesen ist, wie man im Klappentext zu deinem Buch auch erfährt. Das ist ein weniger bekannter Umstand. Wie war er denn an diesem Geschehen beteiligt?
Der Rainer Maria Rilke war in einem Art Schulausschuss drin und hat sich dort engagiert, allerdings wirklich nur sehr kurz. Er hat sich also erstmal für den Eisner begeistert, er ist zur Revolutionsfeier gegangen und hat das alles wirklich aus unmittelbarer Nähe erfolgt. Aber nachher ist ihm diese Revolution dann doch zu radikal und nach der Ermordung Eisners dann auch bald zu gewalttätig geworden. Und dann hat er sich zurückgezogen. Er war ja eh nicht der Lauteste, wie du eben gesagt hast. Ein sehr feinsinniger Mensch. Aber er hat darauf gehofft, dass sich Deutschland verändert. Rilke hat auch immer über den Tellerrand herausgeblickt. Er hat überlegt, wie blickt das Ausland auf uns? Was können wir tun und was kann ich auch tun, um hier ein anderes Deutschland zu repräsentieren? Und diese Gedanken hat er sich gemacht. Und auch dabei dann von der Revolution sich tragen lassen. Genau andersherum ist es dann nachher entgegengesetzt gekommen, wie die Revolution dann doch gewalttätiger wurde. Da hat er sich dann in sein Schneckenhaus zurückgezogen und gehofft, dass es bald vorbei ist. Und er hat ja auch dann ein paar Tage, nachdem die Revolution niedergeschlagen worden ist, München verlassen, um dann nie wieder in diese Stadt zurückzukehren.
Nun hast du intensiv eben zur Bayerischen Räterepublik gearbeitet und hast eben die Zeugnisse der Literaten, die eine Nähe zu dieser Revolution hatten oder sie beobachtet haben, hast Dokumente von ihnen sozusagen genommen und zusammengefügt zu einer Montage, zu einer Collage. Nach so einer Arbeit, finde ich es interessant, nochmal so zu fragen, okay, es gibt ja eine Motivation dahinter und es ist sicherlich auch kein Zufall, dass dieses Buch halt in der Nähe dieses Jubiläums auch erscheint, 100 Jahre Novemberrevolution. Was ist denn deines Erachtens das, was als Botschaft für uns heute übrig bleibt, was auch an unsere Gegenwart eventuell rührt?
Die Beteiligten hatten sich überlegt, wie man eine andere Form der Politik machen könnte. Und das war ja nun mal die Räteidee, also dass sie nicht jetzt halt von Parlamentariern regiert werden, die alle 4 Jahre gewählt werden und wo das dann alles von oben nach unten organisiert ist, sondern man hat überlegt auch, dass man Gesetzesinitiativen auch von unten nach oben einbringen kann. Und das war zum Beispiel, war das sogar bei der Installation der Räterepublik der Fall. Es war eine Idee, die in Augsburg entstanden ist. Und das Mitglied des Revolutionären Zentralrates, das war der Ernst Nikisch, der war gerade am Wochenende in Augsburg bei seiner Heimatstadt. Und ist eine Delegation auf ihn zugekommen. Sie wollten sich mit dem Ministerpräsidenten, SPD-Ministerpräsidenten Hoffmann, austauschen, sind mit ihm nach München gefahren. Das kam nicht zustande. Dann hat man sich an den Münchner Revolutionären Arbeiterrat gewandt, dem Erich Mühsam vorgesessen hatte, und ging dann danach ins Palais Montgel, nee, ins Königliche Palais und hatte dann dort eine Sitzung einberufen. Und die hat sich dann so entwickelt, dass daraus tatsächlich die Räterepublik entstanden ist. Das war also Politik von unten. War jetzt in dem Falle nur möglich, weil es ein Vakuum war und das Parlament halt schon seit Monaten, seit Wochen zumindest, nicht getagt hatte und untätig war. Und man ist in dieses Vakuum hereingestoßen. Und heute sieht man das ja auch, dass Politik halt über die Straße stattfinden kann. Und es kann ja auch recht erfolgreich sein. Manchmal auch hat eine schwedische Schülerin doch so einen großen Einfluss, dass zumindest freitags dann in vielen Städten auch in Deutschland die Schule ausfällt und Druck auf die Politik ausgeübt wird. Und komischerweise, ich frage mich immer, warum man vorher nie darauf reagiert hat, denn den Druck hat es vorher auch schon gegeben. Da muss dann halt erst so eine besondere Situation kommen, dass auch eine Frau Merkel sagt, ja, übt mal ruhig den Druck auf uns aus, wir brauchen das, wir brauchen diesen Tritt in den Hintern, wir werden uns jetzt kümmern.
Nun wirst du am Samstag in Potsdam und am Sonntag in Leipzig aus deinem Buch lesen. Und um vielleicht so einen Eindruck davon zu bekommen, von deinem Buch und ja davon auch, was auf so einer Lesung dann geschieht, würde ich dich gerne bitten, vielleicht eine passende Passage aus deinem Buch vorzulesen.
Ja, das mache ich. Ich nehme mal eine Passage, die jetzt von einem Gegner der Revolution verfasst wurde. Das war der Josef Hofmüller, ein Urbayer, der aber die Ereignisse von Anfang an in seinem Tagebuch niedergeschrieben hat, also auch sehr authentisch. Und der Josef Hofmüller fragt sich, nachdem gerade ist diese Revolution niedergeschlagen worden. Und jetzt fragt er sich, und damit fange ich jetzt an zu lesen, wer wird künftig Bayerns Geschicke lenken? Die Regierung Hoffmann, also des SPD-Ministerpräsidenten, hält Hofmüller für zu schwach, um die Ordnung wiederherzustellen. So schwach sogar, dass sie, um an der Macht zu bleiben, jeden Kompromiss mit den bürgerlichen Parteien sucht. Dann doch lieber das Original, denkt sich Hofmüller. Bis zum nächsten Frühjahr noch muss er eine Regierung Hoffmann aushalten, wenn auch in einer großen Koalition, unterstützt von Bayerischer Volkspartei und Liberalen. Einen Augenblick hoffte man, schreibt Rainer Maria Rilke, schon aus dem Schweizer Exil an eine Wiener Freundin. Damit meinte er die Revolution, vor allem die Revolution in den Köpfen, die Kurt Eisner und auch Gustav Landauer anschieben wollten. Einen Mitschuldigen an ihrem Scheitern sieht nicht nur Rilke, sondern auch der weit rechts von ihm stehende Hofmüller in der Mehrheitssozialdemokratie. Sie, er meint die SPD, trägt auf zwei Achseln, beginnt er seine auch heute noch merkwürdig aktuell anmutende Analyse. Sie will die Unabhängigen und ihre eigenen Anhänger zufriedenstellen. Die einen nicht vor den Kopf stoßen und die anderen nicht scheu machen. Die einen bei der Stange halten, die anderen zur Stange zurücklocken. Den einen nicht wohl, den den anderen nicht wehtun. Sie will und sie will nicht. Sie will nicht anstoßen und stößt doch fortwährend an bei aller Welt. Sie ist richtig deutsch. Mit aller Welt gut stehen wollen, es mit keinem Menschen verderben wollen und gerade dadurch es mit aller Welt verderben. Und das Interessante finde ich, dass der Josef Hofmüller das nicht gestern geschrieben hat, auch nicht nach dem Zustandekommen der Großen Koalition, sondern vor genau 100 Jahren. Und die SPD, denke ich, findet sich, könnte diese Analyse heute genauso gut vertragen.